die zweite Folge diese Woche und es wird nicht weniger interessant. Wir sprechen über die Spieltage der DFL 2 vom Wochenende und schauen auf den Big Bowl in Walldorf. Viel Spaß!
Hallo Leute und willkommen zu der versprochenen zweiten Folge in dieser Woche. Wir haben den Big Bowl vor der Tür und da können wir uns natürlich nicht lumpen lassen und müssen darüber sprechen, das ist klar. Außerdem haben wir euch ja schon angekündigt, dass wir noch auf die DFFL 2 gucken wollen, die am Wochenende gespielt hat an zwei Spieltagen, wo auch richtig viel los war, richtig viele spannende, tolle Ergebnisse dabei waren. Und ich glaube, damit füllen wir unsere Folge ganz gut und dann würde ich sagen, halten wir uns gar nicht zu lange auf und starten doch mal in den Rückblick zum Wochenende. Wir fliegen, glaube ich, erstmal nach Lübeck, bevor wir dann auch über euren Spieltag sprechen und schauen uns mal an, was bei dem 7er Spieltag da in Lübeck bei den Flag Cougars so passiert ist. Du, Josh, hast gemeint, da waren schon einige krasse Ergebnisse dabei.
Auf jeden Fall. Und also, bevor wir über die Ergebnisse sprechen, dieses Wochenende markiert jetzt endlich den kompletten Start der zweiten Liga. Das hat sich ja echt lange gezogen, aber mit diesem Wochenende an beiden Spieltagen jeweils ein Team, was noch gar nicht gespielt hat. Bei uns in München die Kornwestheim Cougars und in Lübeck die Münster Blackhawks. Damit alle Teams mindestens einen Spieltag gespielt. Es vorwegzunehmen, ein Blick auf die Tabelle macht immer noch nur begrenzt Sinn, weil eben die Saison noch so jung ist und einige Teams mehr als andere gespielt haben. Aber der Spieltag in Lübeck, und es freut mich richtig, dass wir mit dem anfangen und darüber sprechen. Der hat es richtig in sich gehabt. Der hat nochmal gezeigt, was die zweite Liga zu bieten hat und hat ja ziemlich viele Dinge durcheinander gewirbelt auch. Denn hier waren wirklich einige Top-Teams am Start. Wir können einmal kurz alle Teams vorstellen. Wir hatten Viktoria Mitte Berlin, Lübeck Flag Cougars als Ausrichter, Hamburg Pioneers, Münster Blackhawks mit ihrem eben ersten Spieltag, die Baltic Blue Stars Rostock, die Heidelberg Hunters und die Black Forest Hedgehogs. Und es war wirklich ein typischer Zweitligaspieltag, vielleicht sogar der krasseste Zweitligaspieltag bisher, denn es gab zwei Unentschieden. Und wir wissen alle, wie selten Unentschieden im Flag Football sind. Aber es gab tatsächlich zwei Unentschieden. Die Heidelberg Hunters spielen 41-41 gegen die Lübeck Flag Cougars. Und es spielen im letzten Spiel des Tages die Baltic Blue Stars Rostock 32-32 gegen die Münster Blackhawks. Also wirklich verrückt hier wieder. Es wurde sich im Kreis geschlagen, viele Unentschieden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach ganz klassischem Format, wie wir es auch letzte Saison viel gemacht haben, an den Spieltag ran. Lasse, was war für dich das Takeaway, der Takeaway von dem Spieltag?
Oh, ich glaube, da gibt es mehrere. Ich fange aber gerne mal mit einem an, den wir, glaube ich, dann auch recht schnell wieder abhaken können. Berlin-Viktoria Mitte gewinnt auch an diesem Spieltag wieder alle ihre Spiele, ist damit ungeschlagen, weiterhin in der zweiten Liga. Von ihren Ergebnissen her sah das teilweise wieder sehr, sehr gut aus, beziehungsweise nicht nur teilweise, ich glaube, es sah sehr, sehr gut aus, außer jedoch in einem Spiel, ich sehe es gerade nicht ganz genau,
das erste
genau,
Spiel
gegen die Münster Blackhawks, wo sie auf einmal ganz aus der Reihe 54 Punkte kassieren, was sonst in den anderen beiden Spielen kassieren sie jeweils nur einen Touchdown mit 6 Punkten.
Genau, von 66 insgesamt, fallen 54 gegen Münster,
das ist
schon eine Ansage, ja.
Also ich weiß nicht, was da passiert ist, vor allem, ob die da die Defense noch ein bisschen geschlafen hat, aber es war auch schon 11.10 Uhr, also das kann es ja eigentlich auch nicht gewesen sein. Das tanzt ein bisschen aus der Reihe, ansonsten die Offense, Viktoria Mitte, richtig stark, muss man ganz klar sagen, glaube ich auch mit Abstand den höchsten Schnitt in der Liga, die hat da richtig geballt. Aber Münster konnte da, also mit einem richtig krassen Shootout, 61-54 liest man selten, gerade in der zweiten Liga, habe ich das so ein Ergebnis noch nie gesehen.
Ja, ich muss sagen, ich finde generell, dass diese zwei Teams jetzt mal mit der Offense gesehen, da extrem auffallen. Also beide mit über 100, also annähernd 150 Punkten an dem Tag, das ist schon krass. Gerade auch Münster macht ja fast in jedem Spiel über 40 Punkte. Sie haben die 54 gegen Viktoria Mitte, die ja Tabellenführer sind. Also das ist mal auf jeden Fall eine krasse Leistung von dem Team. Ja, sie machen nur 32 gegen Rostock. Aber wenn ich mir die Ergebnisse angucke, wir waren jetzt nicht da, wir haben leider auch keine Stimmen gehört dazu, wirkt es aber fast ein bisschen so, dass beim letzten Spiel den Münsterern so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Weil von den anderen Ergebnissen her würde man ja vermuten, dass sie gegen ein sicherlich nicht schlechtes Team aus Rostock, wir haben über die schon gesprochen, dass sie ja schon wissen, was sie tun und in vielen Dingen wirklich ganz gut spielen, aber eigentlich Münster besser sein sollte, was sie in den anderen Spielen gezeigt haben. Hier aber vielleicht so ein bisschen nach drei Spielen mit diesen Punkten am Ende die, ja, das letzte Gas gefehlt hat, das Spiel nur noch zu gewinnen.
Ich glaube, das zeigt tatsächlich eher diese Spezialität der zweiten Liga, dass es so stark auf Matchups auch ankommt. Dass hier jedes Team jedes schlagen kann. Ja. Ich glaube, die Berliner, da sehen wir, glaube ich, auch alle das Gleiche, sind wirklich auf dem besten Level in der Liga 2. Aber eben ein Münster, Hamburg, gegen das sie gewinnen, aber mit 35-21 auf jeden Fall trotzdem überstrecken ein kompetitives Spiel. Gegen die Rostocker eben unentschieden spielen und auch noch gegen die Lübeck-Fleck-Cougars mit 32-24 gewinnen, zeigt, dass diese Teams alle eng beieinander sind und bestätigt, glaube ich, auch das Bild, was wir von Münster hatten, dass da sehr viel Potenzial da ist, dass wir noch nicht ganz sicher abschätzen können, wie klatsch sie sind, wie stark sie in der Saison dann natürlich auch sein werden und ob sie eindeutig um den Aufstieg mitspielen können, aber sie sind auf jeden Fall für uns ein Kandidat in der Verlosung darum und das hat dieser Spieltag gezeigt.
Okay, sehr gut. Haben wir ein bisschen über Berlin und über Münster geredet. Auch schon ein bisschen über die anderen, kommen wir gleich nochmal zu. Als nächstes würde ich gerne ein bisschen über Hamburg reden, die, glaube ich, auch so ein bisschen eine Wundertüte, oder nicht nur glaube ich, die einfach ein bisschen eine Wundertüte sind, die letztes Jahr nicht ganz so stark gespielt haben. Hier jetzt an diesem Spieltag gewinnen sie 2 aus 3 Spielen und das Spiel, das sie verlieren, verlieren sie gegen, lass mich ganz kurz nachschauen, ich glaube gegen Berlin war es, oder?
Nee, die verlieren gegen Münster.
Sie verlieren gegen Münster. Sie spielen gegen die Heidelberg Hunters in auch einem hochklassigen Spiel 32-29. Schaffen sie hier den Sieg. Und ich würde dir zustimmen, Lasse, Hamburg eine Wundertüte. Und tatsächlich zeigt das auch ein ganz kurzer Blick auf die Tabelle. Hamburg nämlich das Team mit den meisten gespielten Spielen bisher. 14 von 19 schon gespielt. Und sie sind bei einer 500er Bilanz. 7 Siege, 7 Niederlagen. Das beschreibt es, glaube ich, perfekt und zeigt auch, Hamburg wird eindeutig nichts mehr Abstiegskampf zu tun haben. Letztes Jahr 7 Siege sind da lehne ich mich aus dem Fenster. Eindeutig
auf jeden
genug.
Fall genug, ja.
Aber mit 7 Niederlagen haben sie auch mit Final Six nichts mehr zu tun. Also Hamburg für mich der Inbegriff des Mittelfelds, die an guten Tagen auf jeden Fall mit den besten Teams mithalten können, aber bei denen es noch nicht ganz für ganz oben reicht.
Da würde ich tatsächlich also ich stimme deiner Aussage absolut zu. Ich würde die Formulierung nur gerne übernehmen, zu sagen, sie haben nichts mit dem Final Six zu tun. Ich glaube, auf andere Weise gibt es hier einige Teams, die was mit dem Final Six zu tun haben. Ja. Da würde ich die Hamburger dazu zählen, da würde ich die Lübeck-Fleck-Cougars dazu zählen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Die Rostocker, an irgendeiner Ecke auch die Kelkern Lizards 2. Das sind Teams, die in der Situation, wo sie sind, rechnerisch sicherlich noch irgendwelche Chancen haben, aber es bei diesen 6 Plätzen extrem schwer wird. Die aber so gut sind, dass sie am Ende genau die Spiele spielen können, gewinnen können, die oben dann entscheiden, wer in die 6 reinkommt. Weil du eben nicht sicher sagen kannst, dass du die schlägst, sondern sie können bis auf vielleicht 2, 3 Teams gegen jeden wirklich, wirklich gewinnen. Und das sind dann die Spiele, die am Ende den Ausschlag machen, wenn du als das Team, was um Platz 6, Platz 5 spielt, dieses Spiel gewonnen hast und am Ende dann auf dieses Restprogramm schaust und sagst, ah cool, die spielen noch gegen Hamburg und gegen Kelkheim 2 und da sind echt noch Niederlagen drin, das ist gut für mich. Oder wenn du sie selber hast, da haben wir echt noch ein paar Brocken, die eben nicht so einfach zu geschlagen sind. Also es sind wirklich spannende Teams da in der Mitte, die eben zeigen, wie kompetitiv sie sind, auch wenn es bei 6 Plätzen wahrscheinlich nicht reicht. Und wir schon so ganz langsam ein bisschen eben Klarheit bekommen, welche Teams sich nur selber rausschießen können aus dem Final Six und welche Teams vielleicht in einer wirklich harten Competition sind.
Und ja. Aber was auch sehr interessant war, du hast es gesagt, Olli, ich greife es auch direkt auf, denn die Teams, die du genannt hast, fast alle davon, haben an diesem Spieltag unentschieden gegeneinander gespielt.
Ja, genau, das hatte ich auch. Das heißt, der direkte Vergleich gibt es
nicht. Ja, genau.
Das
ja,
ist ganz exakt. Spannend, das wollte ich auch direkt sagen.
Eigentlich ist das in der zweiten Liga ja sehr einfach. Es gibt ein Spiel gegen jedes Team. Das heißt, wenn man am Ende punktgleich dasteht, dann sollte es einen einfachen Schlüssel geben. Wenn dieses direkte Vergleich aber unentschieden ist, dann kommt es ab jetzt für diese Teams doch noch mehr auf die Punktedifferenz drauf an, als man es eigentlich denken würde.
Ja, lass uns direkt ein bisschen mehr noch über die Flag Cougars reden, die als Absteiger in diese Liga gekommen sind. An diesem Spieltag spielen sie einen Sieg, einen Unentschieden und eine Niederlage. Die Offense performt, wie wir das von den Spielständen her ablesen können, sehr, sehr gut. Gegen die Black Forest Hedgehogs machen sie viele Punkte mit 53. Auch in den beiden anderen Spielen scoren sie ganz gut mit über 30, glaube ich, und einmal 24. Aber muss sagen, vielleicht ist es da so ein bisschen die Defense, die nicht ganz so viel hält. Gegen Münster 24 Punkte, klar, wäre ein Touchdown mehr gewesen, aber das verlierst du dann am Ende 32-24. Gegen die Black Forest Hedgehogs kriegst du 20 Punkte, was viele andere Teams haben die Black Forest Hedgehogs bei weniger Punkten gehalten. Zeigt für mich an diesem Spieltag so ein kleiner Trend bei Lübeck.
Du hattest über Rostock gesprochen.
Nee, nicht über Lübeck.
Du warst bei Lübeck? Genau, weiß ich, also irgendwie war ich verwirrt. Ich dachte, du hättest Rostock gesagt.
Aber Rostock steht genauso ähnlich da. Das können wir.
Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass
aber
ich die Ergebnisse hier nachgeschaut habe.
Aber Rostock kassiert halt 30 Punkte weniger pro Spiel, muss man sagen.
Ja, aber auch bei Rostock, dann können wir nämlich dazu kommen, weil ich habe mir jetzt eben parallel die anderen Ergebnisse dann immer angeschaut und war kurz verwirrt, aber dann ergibt das jetzt Sinn. Weil genau, bei Rostock ist es auch so, sie gewinnen ihre Pflichtaufgabe gegen die Black Forest Hedgehogs, die so einer der Kandidaten sind, die jetzt doch schon relativ fest sich da unten sich reindrücken in die unteren Plätze. Dann haben sie ihr zweites Spiel gegen die Hamburg Pioneers, das sind die Hedgehogs, Entschuldigung, habe ich mich verguckt, gegen Heidelberg Hunters, genau, was aber überraschend deutlich für Heidelberg ausgeht. Also die hätte ich tatsächlich eigentlich eher auf einem ähnlichen Level gesehen, die zwei Teams. Und dann, sage ich mal, spielen sie wahrscheinlich ihr bestes Spiel gegen Münster, die an dem Tag wirklich stark auftreten und holen da einen Punkt mit 32 Punkten. Also das ist wirklich, die haben sich gefühlt so ein bisschen über den Spieltag hinten raus noch die zweite Luft bekommen oder gesteigert. Aber im Prinzip, wie du sagst, wie bei den Fleck Cougars oder wie wir es auch davor gemeint haben, es ist einfach krass, wie ähnliches Niveau die da in der Mitte haben oder wie die Teams da sind.
Trotzdem muss man sagen, diese 50er-Bilanz an diesem Spieltag hilft sowohl den Lübeck Fleck Cougars als auch den Baltic Blue Stars Rostock nicht wirklich Richtung Final Six. Kommen wir noch auf die letzten beiden Plätze zu sprechen. Die Heidelberg Campers, wir haben jetzt schon über sie gesprochen, gegen wen sie alles so grob gespielt haben. Ich muss sagen, ich bin... Sie hat nämlich am Anfang einen Spieltag, glaube ich, in der Saison, ich glaube, das ist schon ihr dritter Spieltag gewesen, der nicht so stark war. Der zweite dann aber, da haben sie richtig gut performt. Deswegen habe ich
jetzt sehr an diesem stark,
Spieltag ein bisschen mehr fast von ihnen erwartet, als hier nur ein Pflichtsieg gegen die Black Forest Hedgehogs war der. Oder gegen wen war der Sieg?
Heidelberg kann das nie. Warte mal. Genau, gegen die Hamburger verlieren sie. Gegen Rostock gewinnen sie relativ deutlich.
Ja, das war das Spiel.
Genau, gegen Rostock gewinnen sie relativ deutlich, was man nach dem letzten Spieltag erwarten hätte können. Aber in den anderen Spielen sonst performen sie nicht so. Gegen Hamburg, du hast es gerade angesprochen, verlieren sie, wenn auch knapp, mit 32-29.
Gegen Viktoria kann man Mitte verlieren.
Gehen sie unter. Genau. Hätte ich fast ein bisschen mehr erwartet. Auch das Unentschieden gegen Lübeck Flag Cougars, da hätte ich die Defense ein bisschen stärker eingeschätzt, dass sie hier nicht 41 Punkte kassiert.
Ja, ich glaube, das ist wieder einfach ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Tagesform, Matchup und auch einzelne Spieler da hier einen Unterschied machen. Ich glaube trotzdem, dass die Heidelberg Hunters mitmischen können, wenn sie die Form zeigen, die sie in ihrem zweiten Spieltag abgeliefert haben. Mit einer Bilanz von 4 Siegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen ist noch nichts verloren, vor allem, weil sie schon gegen einige Top-Teams gespielt haben. Im Gegensatz zu Teams wie zum Beispiel uns, Lasse, wir kommen auf uns noch zu sprechen, oder auch den Regensburg Phoenix, die eher gegen die schlechteren Teams bisher gespielt haben. Das heißt, die harten Duelle warten da noch.
Ja, definitiv. Ich glaube, das kann uns dann auch gleich zum Spieltag in München am letzten Sonntag führen. Einen Take würde ich noch machen, gerade auch, warum Tagesform und Spielerabhängigkeit in der zweiten Liga noch mehr zum Tragen kommt. Ich meine, es gibt Spiele, die kann man nie ersetzen, weder in der ersten noch in der zweiten Liga noch in der Nationalmannschaft. Aber ich denke schon, dass es mittlerweile im Flag Football an einem Punkt ist, dass ein Team, was in der ersten Liga die vorderen Plätze, Top 8, Top 9 mitspielt, oft 2, 3 Spieler hat, die Lücken auffüllen können in Offense und Defense. Und dann eben Verletzungen, Verpflichtungen, privat, arbeitstechnisch und so nicht ganz so stark ins Gewicht fallen, wie vielleicht in einer zweiten Liga, wo doch sehr, sehr viel von einzelnen Spielern abhängig ist, die das Niveau sehr, sehr schnell nach oben ziehen. Und wenn die mal nicht da sind oder performen und nicht performen, dann eben diese Tagesform noch mal mehr zum Tragen kommt als vielleicht in der ersten Liga.
Ja, ich genau. Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen, und zwar große Props oder richtig stark gespielt von der Nummer 98 von den Hamburg Pioneers Rependers. 8 Interceptions bei dem Spieltag habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen. Sehr, sehr stark.
Doch, das, Das ist so oldschool. Also das ist in dem Fall eine krasse Leistung.
Ja, aber sogar bin ich nämlich im Flag, glaube ich.
Genau, weil früher war es schon so, wenn du da die Spieltage hast mit 3 Vorrundenspielen, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und dann diese krassen Leistungsunterschiede von früher, da hattest du auch mal Spiele, da hattest du, glaube ich, dann 4 Picks in einem Spiel oder
ja,
so.
Ja, also, ich habe gerade auf die, und das ist nochmal ein Shoutout hier an Leon und die anderen Programmierer für die Leagues4-Seite, denn ich habe auf das Spiel geklickt. Und die Nummer 98 hat im Spiel gegen die Black Forest Hedgehogs 5 Interceptions.
Ja.
Okay. Das heißt, da sind die Stats dann auf jeden Fall her.
Der Quarterback war einfach hartnäckig und wollte noch Bälle gegen diesen Verteidiger anbringen und es hat nicht geklappt, muss man da wohl dazu sagen.
Man wollte sich challengen oder hat das Matchup falsch gelesen, keine Ahnung.
Okay.
Genau. Matchups, was ist in München passiert? Ich war leider nicht da, ihr habt selber gespielt, das heißt, ihr könnt sicherlich aus erster Hand was erzählen. Wir hatten auch hier, jetzt müssen wir mal schauen, 6 Teams da, genau, 6 Teams. Du hattest im Vorfeld eben gesagt, Josh, dass das nicht ganz so verrückt war wie in Lübeck, ja, genau, sondern es eher so ausgegangen ist, wie man erwartet hat.
Ja.
Und am Ende auch die Teams mit den meisten Siegen nach Hause gefahren sind, die man erwartet hatte. Das war zum einen Teil ihr oder unser zweites Team, Unix Spatzen 2, wie auch Regensburg Phoenix, die 3 von 3 Spielen gewinnen. Aber sagt gerne was zu euren Spielen, zu dem Spieltag aus der Sicht der beiden Top-Teams, die hier sich schadlos halten.
Ja, also der Spieltag, vielleicht mal im Generellen, war sehr schön im Ganzen. Wir hatten aber eine Gewitterunterbrechung. Es stand so ein bisschen auf der Kippe, ob wir weiter spielen können. Das war vor dem letzten Slot. Aber das Wetter, hat es dann gnädig mit uns gemeint, ist vorbeigezogen und wir konnten weiterspielen. Hatten nicht ganz das Top-Wetter wie am Samstag bei dem Erstligaspieltag, aber insgesamt doch einfach ein sehr harmonischer Spieltag. Zur Tabellensituation und den Ergebnissen, du hast es schon gesagt, die Munich Spatzen 2 und Regensburg Phoenix gewinnen alle ihre 3 Spiele. Das direkte Duell hat ja vor 1,5 Monaten in Augsburg stattgefunden, wo wir leider den kürzeren gezogen haben. Nichtsdestotrotz fand ich den Spieltag auch deswegen sehr interessant, weil A, die Convestheim Cougars ins Geschehen eingestiegen sind. Und die waren für mich so eine kleine Wundertüte. Ich hatte ja über sie ein bisschen berichtet. Sie standen vor 3 Jahren ganz kurz vom Aufstieg in die erste Liga, sind dort an den Stuttgart Scorpions damals gescheitert, sind dann freiwillig in die dritte Liga gegangen, als die zweite Liga national wurde, und haben dann den Aufstieg jetzt aber geschafft. Und ich war mir recht sicher, dass sie auf jeden Fall oben und zumindest in der Mitte mitmischen können. Und ich glaube, das haben sie auch bestätigt, auch wenn sie hier an dem Spieltag nur mit einem Sieg rausgehen, eben gegen Regensburg und München verlieren, in beiden Spielen aber eindeutig mithalten können. Wir können mal kurz auf das Spiel gegen Regensburg eingehen. Oder sie gewinnen ihr erstes Spiel gegen die Augsburg Centurions 24-40, recht deutlich. Man muss dazu sagen, die Augsburg Centurions waren ersatzgeschwächt, waren nicht in bester Besetzung und Kraft da und verlieren dementsprechend auch alle Spiele an dem Tag. Nichtsdestotrotz beweisen sich die Convestheim Cougars hier in ihrem ersten Saisonspiel und danach gegen die Regensburg Phoenix ein verrücktes Spiel. Sie führen zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte kommen die Phoenix dann zurück und gewinnen das Spiel 28-19, um dann hier eben doch zu zeigen, wer ums Final Six auf jeden Fall mitspielen möchte. Und in unserem Spiel Lasse gegen die Convestheim Cougars war zumindest in der ersten Hälfte ein krasses Shootout. Die Offenses sind sehr oft tief gegangen und es hat auch funktioniert. Am Ende der ersten Halbzeit, also für mich mein persönliches Highlight des Spieltages, ich glaube noch 1:30 auf der Uhr, wir schaffen einen langen Touchdown auf unseren Center Falk. Die Convestheim Cougars haben aber noch Zeit auf der Uhr, kommen ihrerseits mit einem langen Touchdown zurück und mit noch 10 Sekunden auf der Uhr schaffen wir dann noch die Hail Mary mit auslaufender Uhr. Also 3 Scores in den letzten 90 Sekunden, wirklich hochklassige erste Hälfte am Ende. Und dann, Lasse, habt ihr es geschafft, die Defense der Spatzen macht den Stopp am Anfang der zweiten Halbzeit, wir können uns absetzen. Und dann war das Spiel auch ungefährdet. Aber die erste Hälfte hat es wirklich in sich und da haben die Convestheim Cougars gezeigt, was sie können, obwohl ihr Starting Quarterback nicht dabei war. Und der geworfen hat, ich glaube, ist eigentlich einer der Receiver, hat einen krassen Arm. Und wenn da dann noch ein Quarterback dazukommt und vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, dann sehe ich die Convestheim Cougars eindeutig als gefährliches Team. Und die 2 Niederlagen gegen 2 Teams, die eindeutig in unserer Liste weit oben stehen, tut hier nichts zur Sache. Für mich sind sie eindeutig noch Contender.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also sie verlieren 2 Spiele, die sie die sehr schwierig gewesen wären. Das ist ein bisschen das, was wir in der letzten Folge auch schon zu den Strelitz Dukes gesagt haben. Egal, wie die Ergebnisse dann zustande kommen, am Ende verlierst du keine Punkte vermutlich. Auch wenn wir nicht ganz genau wissen, wo die Korn, Western und Kobans anzusehen sind oder anzusiedeln sind. Aber ich bin der Meinung, rein von den Ergebnissen her und einfach dem Potenzial, was sie ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt haben, denke ich auch, dass sie ein Team sind, was vielleicht dann mit diesen Niederlagen um den Final Six einzukämpfen müsste, aber auf jeden Fall die Chance hat, noch genügend Punkte zu holen, da sie ja erst 3 Spiele haben. Ja, also das würde ich auch sagen. Dann können wir noch kurz über die Dortmund Giants sprechen. Ich glaube, die fügen sich ein bisschen in das Ganze ein, was wir eben aufgezählt haben zu den Teams. Sie gehen bei 4 Spielen mit 2 Siegen und 2 Niederlagen raus. Und im Prinzip kann man sagen, dass sie die 2 Spiele verlieren, die vermutlich gegen die Top-Teams dieses Tages waren. Sie verlieren mit 13 Punkten gegen die Regensburg Phoenix im ersten Spiel und sie verlieren mit 12 Punkten gegen euch im zweiten Spiel, schlagen dann aber souverän und deutlich die Augsburg Centurions und auch Stuttgart Scorpions. Somit dieses 50-50 siedelt sich eben genau in der Mitte an und es wird wahrscheinlich, wenn das sich in der Saison so fortsetzt, definitiv zu viel sein, um irgendwie unten reinzurutschen. Ein bisschen zu wenig für oben, aber ihr habt sie spielen sehen. Es ist eigentlich schön, dass die wieder ein kompetitives Team da stehen haben, was auf jeden Fall hier in die Liga absolut gehört.
Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Dortmund für mich auf jeden Fall eine schöne Story, nachdem sie Anfang der letzten Saison ja wirklich sehr gestruggelt haben, sich aber eben noch den Klassenhalt sichern konnten, sind sie für mich, wie wir auch über Hamburg gesprochen haben, ein eindeutiges Mittelfeldteam, was an guten Tagen die Teams oben ärgern kann, aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Das zeigt auch der Blick auf die Tabelle. 11 gespielte Spiele, ein Quotient von 455, also 5 Niederlagen, 5 Siege, 6 Niederlagen. Da bestimmt dir die Zahlen auf jeden Fall auch zu.
Und passen auch von der Persönlichkeit her sehr gut in die Liga. Also sind auch sehr nette, immer wenn man auf Auswärtsfahrten kommt, sind auch als Refs eine sehr eingespielte Crew, hatte ich zumindest das Gefühl. Das hat auf jeden Fall gut gepasst. Dann würde ich noch schnell auf die Stuttgart Scorpions zu sprechen kommen, über die wir jetzt noch gar nicht so viel geredet haben.
Kurz Lasse, zu den Dortmund Giants würde ich noch sagen, gerne, wenn wir auch kurz auf die Statistiken schauen, nämlich ihre Nummer 87, hat es dir, glaube ich, auch schwer gemacht. Boah, das war ein, also gefühlt 2 Meter groß, wahrscheinlich 1,93, aber mit trotz noch einer krassen Sprungkraft dazu. Die haben ihn super in Szene gesetzt, ihren Receiver. Der hat am Spieltag 7 Touchdowns gemacht. Ich glaube, allein gegen uns 3. Also das war ein super Spieltag.
Das ist ein Spieler, das ist muss man ganz klar sagen, ich bin 1,75 groß. Es war einfach groß. Es war sehr frustrierend, gegen ihn zu spielen. Sie haben ihn natürlich gut in Szene gesetzt, aber man wusste so ein bisschen, was kommt und konnte es trotzdem nicht verteidigen. Wir haben dann versucht, mit Hin- und Her-Shiften von größeren DBs irgendwie was wegzumachen. Hat dann aber auch nur bedingt geklappt. Also das war wirklich, wirklich stark, muss man sagen, ja. Genau, dann wollte ich auf Stuttgart ein bisschen zu sprechen kommen, die an diesem Spieltag nicht so da waren oder nicht mit den oberen Teams mithalten können und auch nicht mit den Mittelfeldteams. Ich glaube, das kann man ganz, ganz gut so sagen. Kommt bei denen immer ein bisschen drauf an, wer da in der Mannschaft mit dabei ist. Das ist die Mannschaft, glaube ich, die jetzt oft diese Liga dabei sein wird. Die spielen einen soliden Flag-Football, aber da fehlt es noch ein bisschen an Genauigkeit vom Quarterback. In der Defense fehlt es an der Abstimmung. Da sind oft Receiver zu frei. Deswegen verlieren sie hier 3 von ihren 4 Spielen. Das einzige Spiel, was sie gewinnen, ist gegen die Augsburg Centurions. Muss man sagen, da fehlt es noch ein bisschen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich sie einschätzen soll, aber eher ist meine Tendenz gerade gegen den Abstieg spielend.
Ja, ich glaube auch, es ist schade, weil wir wissen, dass Stuttgart in ihrer Bestbesetzung mehr kann.
Ja.
Sie hatten, ich glaube, 4 Spieler und Spielerinnen aus ihrem zweiten Team dabei. Das hat man auch gemerkt, muss man einfach so sagen. Und das ist schade. Ich glaube, dass Stuttgart am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Sie haben schon 3 Siege und da werden bestimmt noch der eine oder andere dazukommen. Aber es kann tatsächlich auch knapp werden, wenn sie weiterhin in nicht dieser bestmöglichen Besetzung auftauchen. Das Gleiche muss man leider vielleicht sogar noch extremer über die Augsburg Centurions sagen, die an diesem Spieltag alle Spiele verlieren, die das einzige noch sieglose Team der Liga sind, auf dem letzten Platz. Und das finde ich persönlich sehr schade, denn sie haben, also einmal ist es eine super Truppe, super nette Leute, tolle Spieler auch, mit viel Erfahrung, aber es passt nicht, es klickt nicht, es fehlt. Jetzt war die Starting Quarterback war nicht dabei und einige Spieler mussten rotieren in der Defense, hat mir auch Felix von ihnen erzählt. Waren, glaube ich, 3 Spieler nicht dabei. Also das.
Ja, Felix hat Defense gespielt.
Ja, eben. Also in der Besetzung und in der Qualität, wie sie hier auftreten, sind sie leider Abstiegskandidat Nummer 1. Und es tut mir ein bisschen weh, weil die Centurions wirklich so ein, früher ja als Augsburg Rooks, ein Urgestein der deutschen Liga sind. Und ich hoffe, dass sie die Kurve noch kriegen. Ich glaube auch, dass sie das Potenzial haben. Sie haben aber, und das muss man auch sagen, schon Niederlagen gegen die Black Forest Hedgehogs, gegen die Stuttgart Scorpions, gegen die Bremen Firebirds, was alles Teams sind, die eher unten mitspielen. Und da kommen eher noch die starken Gegner auf sie zu. Und das ist, wird, kann schwierig werden für sie.
Ja, da muss man schon einen ganz schönen Step machen. Ja.
Man kann noch schön zu ihnen sagen, dass sie super viele Damen oder Frauen immer mitnehmen, von gerade von den Augsburg Lions, wo Damen quasi noch in der zweiten Liga spielen wollen. Die beiden Vereine nähern sich ja eh in letzter Zeit immer mehr an. Und da nehmen sie immer Spielerinnen mit, was auch eine schöne Sache ist, um hier DFLF-Spielerinnen Spielzeit in der zweiten Liga zu geben. Genau.
Dann die Frage an dich. Du hast ja mit den Augsburgern, denke ich, von uns mit der meisten zu tun. Siehst du da noch eine Fusion? Die hätt's ja vor. Also wenn ich dran denke, wie die Kommunikation zwischen den zwei Teams war, als die Lions dann sich gegründet haben und in den ersten Jahren, wo es da wirklich eine, nenn's mal, härtere Rivalität gab mit den Stadtderbys, dann schon so ein ganz bisschen besser wurde, weil man dann einfach in unterschiedlichen Ligen gespielt hat. Und gibt es da noch die Fusion, dass dann doch die übrig gebliebenen Centurions irgendwie zu den Lions gehen?
Ich weiß nicht ganz genau, wie die Vereinssituation aussieht, wie es bei den Centurions mit dem Vereinsinternen und so weiter aussieht. Was ich sagen kann, ist, dass die Vereine ab und zu zusammen trainieren, sich viel gegenseitig austauschen, gerade bei den Damen. Viele haben, wie gesagt, ihren DFLF-Pass bei den Augsburg Lions, aber ihren DFL-Pass bei den Augsburg Centurions, dass hier viel Austausch auch stattfindet, zusammen trainiert wird. Ob sie final zusammengehen, weiß ich nicht, aber es ist nicht mehr eine krasse Rivalität. Also das ist auf keinen Fall zu sehen. Die beiden Vereine verstehen sich sehr gut.
Super. Ich glaube, du hattest gesagt, Josh, Blick auf die Tabelle lohnt sich nicht, müssen wir auch nicht. Wir haben, glaube ich, über die wichtigsten Positionen auch schon gesprochen. Da denke ich, werden wir noch 2, 3 Spieltage abwarten müssen, bis dann alle Teams mal zumindest so 6, 7, 8 Spiele haben, dass man so eine kleine Aussagekraft hat.
Ja, so richtig weiter geht es dann eben Mitte, Ende Juni. Das können wir, glaube ich, noch kurz als Vorausschau bringen. Ja. Denn am 14. Juni Spieltag in Köln, am 20. Juni Doppelspieltag, einer in Berlin, einer in Convestheim und am 21. Juni Heidelberg und Münster. Das heißt, wir haben innerhalb von 2 Wochenenden hier 5 Spieltage. Und das
ist eine Menge,
danach, ich glaube, in der Folge, die wir dann dazu aufnehmen, dann können wir einen richtigen Blick auf die Tabelle wagen, denn dann gibt es schon einige Tendenzen, die man wirklich ablesen kann.
Genau. Ich meine, Ergebnisse haben wir nicht zum Wochenende, aber ich glaube, wir haben jetzt Lust und möchten uns jetzt darum kümmern, mal eine kleine Preview zum Big Bowl zu machen. Ja, am Wochenende ist Big Bowl. Ist sicherlich ein riesengroßes Highlight immer jedes Jahr. Wir haben, ich glaube, letztes Jahr auch schon darüber gesprochen, dass so der Prestige und die Wichtigkeit des sportlichen Wertes des Big Bowls in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat. Jetzt gar nicht mal unbedingt, weil die Teams so viel schlechter geworden sind beim Big Bowl. Das ist dann für jedes Jahr so ein bisschen unterschiedlich, sondern einfach aufgrund der vielen Konkurrenz oder der vielen anderen internationalen Turniere, die auch bei den, sag ich mal, Teams, die um den Sieg auch mitspielen, auf dem Programm stehen. Aber ich glaube, dass es im Herzen der meisten Flag Football Teams einfach für das ganze Setting, die Stimmung, die vor Ort ist, immer noch ein Turnier ist, wo glaube ich, jeder gerne hinfährt. Und meistens, man sieht es ja auch bei den Anmeldungen, in Sekunden, Minuten ist das immer ausverkauft, dass das, glaube ich, einen ganz festen Spot hat für die allermeisten Teams, deutsche wie aber auch internationale.
Ja, ich muss auch sagen, auch wenn der, glaube ich, früher noch ein bisschen internationaler war, der Big Bowl, aber ich glaube, die Zeit habe ich gar nicht mehr ganz mitgelebt, nur noch so in seinen Ausklängen, muss ich trotzdem sagen, dass der Big Bowl so das war, wo ich mit zum ersten Mal mit irgendwelchen Teams aus ganz Deutschland irgendwie groß in Kontakt gekommen bin. Nicht nur in Bayern, weil ich nicht erste Liga gespielt habe. Und aus da war die erste Liga nur noch Division. Das heißt, für mich, muss ich sagen, hat das so die große Welt des Flag Football Deutschland für mich so ein bisschen eröffnet. Deswegen fahre ich da jedes Jahr immer sehr, sehr gern hin. Was ich ganz kurz, bevor wir auf die Gruppen zu sprechen kommen, sagen wollte, ist, auch dieses Jahr wird wieder viel gestreamt beim Big Bowl. Das heißt, wenn ihr nicht vor Ort seid, schaut da gern wieder viel rein. Und es gibt dieses Jahr auch zum ersten Mal ein U17-Turnier.
U17 oder ist es sogar noch jünger?
Ich glaube U13.
Es gibt U13 und U17, genau. Sorry.
U13 und U17.
Es gibt genau beides, das was am Freitag stattfindet. Little Bowl heißt es. Ich bin mal gespannt. Ich werde auch mit der Müdig-Spatzen U16, beziehungsweise dann U17, auch vor Ort sein. Werden wir das Ganze mal ein bisschen anschauen. Ich habe gesehen, das italienische Nationalteam in der U17 zum Beispiel ist da. Das ist nicht ganz schlecht besetzt. Vielleicht werden wir bei unserem Review dann danach zwei, drei Sätze auch über dieses Turnier ja,
und,
verlieren.
Und als kleiner Bogen schon zum Mixed-Feld, wir haben ein paar Teams, die sich wahrscheinlich gedacht haben, wenn wir Freitag zum Little Bowl schon anreisen, dann spielen wir einfach auch die Competition Mixed noch mit, weil wir ja sowohl das Team Ukraine U17 in der Mixed Division haben, wie auch das Team der Kelkheim Young Guns. Also ich denke, auch das wird das U17-Team sein. Also da denke ich, haben die einfach gesagt, guck mal, wenn wir eh schon beim Big Bowl spielen, dann spielen wir bei den anderen auch gleich mit. Und finde ich cool. Also ich bin gespannt, wie sie es spielen werden. Ich weiß, früher gab es immer mal ein Team, das war eine Schultruppe. Ich weiß nicht mehr, wo die herkamen.
Losheim Lakers gab es
nicht. Nee.
Ich weiß, welches Team du meinst. Das sind die.
Kommen wir
die
bestimmt.
Die Nierstein Bulls.
Nierstein Bulls, oh, ja. Genau.
Das ist der Julius, der jetzt bei Kelkheim spielt, war dort der Quarterback.
Genau, aber die waren halt damals 13 oder so. Und das ist halt natürlich schon für ein Team aus Erwachsenen und immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Weil, ja, egal. Also auf
aber
jeden Fall, in dem Fall, glaube ich, sind die.
Nationalauswahl. Genau. Kann,
ja, ich. U17 reden wir nicht drüber. Das ist ein Team, was echt eklig sein kann als Gegner. Das sehen wir ja alleine schon beim Jugendländerturnier oder den U17, auch U15 mittlerweile schon, Meisterschaften auf internationalem Niveau, die ballen schon richtig. Also ich glaube, die haben da Spaß mitzuspielen.
Okay. Apropos ballen so richtig, ich würde sagen, wir gehen rein in die Teams. Wir kennen sehr, sehr viele Teams. Wenn wir ein Team nicht kennen, dann werden wir es euch in der Review quasi nachholen. Dann werden wir das vor Ort herausfinden. Wir starten in Gruppe A mit dem Gastgeber, die Waldorf Wanderer, die der Titelverteidiger sind und deswegen in Gruppe A auf Platz 1 gesetzt sind.
Das sind
ja,
sie ja immer, das muss man als
genau.
Hintergrund sagen.
Das sind sie auch, weil sie nicht gewonnen haben.
Genau, weil ein kurzer Hintergrund zum Big Bowl, das finde ich sehr faszinierend. Dieses Turnier ist so durchorganisiert. Ihr kennt das ja, wir haben 8 Gruppen, A6 Teams. Jeder Slot ist eine halbe Stunde lang, wird gleichzeitig angepfiffen und der Spielplan, der wird automatisiert erstellt. Das ist ein Skript, das, glaube ich, vor 15 Jahren von irgendjemandem geschrieben wurde. Mir wurde der Name mal gesagt, aber ich habe ihn vergessen. Und dieses Skript wird nicht mehr angefasst. Es wird einfach die Liste an Teams reingepackt, der Gruppen, und es spuckt automatisch aus, wer wann spielt. Und die Wanderers sind jedes Jahr Gruppenkopf von Gruppe A, damit ihre Spiele am Samstag sehr früh schon sind. Das heißt, die Wanderers spielen ihre 5 Spiele innerhalb von, ich glaube, 5, 6 Stunden.
Die sind um 13 Uhr fertig oder 13.30 genau. Uhr.
Ah, dann gehen die alle in den Verkauf, oder wie?
Exakt, und helfen dann mit. Und deswegen ist das immer der Fall hier, wo gegen die anderen Teams teilweise das erste Spiel um 7, dann um 11, dann um 1, dann um 5 und das letzte um 8:30 haben.
Ja, immer schön, wenn ich mir dann von...
Weil um das nur richtig zu sagen, ich bin, also die Wanderers haben ja jahrelang quasi darum gekämpft, endlich ihr Heimturnier zu gewinnen, haben es dann vor ein paar Jahren gewonnen und seitdem oft den Titel geholt. Ich glaube, letztes Jahr nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, letztes Jahr war es ein Finale oder vielleicht haben sie es auch letztes Jahr wieder geholt und ich verwechsel das.
Aber ich dachte, ich stand letztes Jahr neben Fabian Achenbach auf dem Podest und wir waren auf der 3 und... Nee, war das vorletztes Jahr?
Wieso warst du auf der 3?
Die Spatzen sind letztes Jahr im Spielplatz 3 gegen die... Nee, das
Vierter?
War Dritter
das
geworden.
Jahr?
Gegen die ASVZ Dritter. Blackbirds.
Ah, okay, dann verwechsel ich
das.
Wir
sind doch Dritter geworden, oder?
Genau, und im Finale haben die Wanderers...
Haben die Wanderers gewonnen.
Haben die Wanderers, dann war es das Jahr davor. Dann bin ich ein Jahr falsch. Dann ist das mein Fehler. Dann natürlich sofort zurück, dann habt ihr natürlich recht.
Ist auf jeden Fall schön, wenn man... da hat doch Ado Gajic im Finale hat den MVP gewonnen, weil er 2 Picks geholt hat. Mhm. Genau. Ist auf jeden Fall immer ganz schön, wenn die um 13 Uhr fertig sind, dann kann man sich schön von Nils Hachmann ein gezapftes Bier holen oder sowas. Hat ein bisschen Big Bo-Charme, finde ich. Dahinter in der Gruppe kommt ein Team, was, glaube ich, jedes Jahr da ist, was auf ganz vielen internationalen Turnieren da ist und was teilweise manchmal sehr stark da ist, teilweise manchmal sehr schwach. Das sind die Dutch Mambas. Genau. Gibt es noch mehr zu sagen, außer dass sie, wenn sie ein paar ihrer Spiele dabei haben, um Viertelfinale mitspielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann nicht.
Ich glaube, die sind eine Wundertüte, wie du es sagst. In der Gruppe mit den Gegnern, zu denen wir ja vielleicht gleich noch kurz kommen, sind sie für mich weiterhin durchaus vielleicht einer der Hauptkandidaten für Platz 2 und damit quasi dieses Upper Bracket. Wir haben ja beim Big Bowl diese drei Brackets, die sich ergeben, dass quasi die ersten zwei Teams um quasi die ersten 16 Plätze spielen. Und dann, glaube ich, die dritten, vierten, fünften, sechsten dann in ihre Platzierungsrunden gehen.
Genau.
Aber aufgeteilt. Nein, es gibt kein offenes Bracket. Es gibt Bracket dann der dritten. Die spielen dann 17 bis 24 oder 25.
Genau so.
Genau, und dann nach hinten runter. Ja, so, genau.
Ja, ich würde auch zu Gruppe 1 sagen, das ist die Antitodesgruppe. Denn dort hat tatsächlich ein Team die Chance, in die Playoffs zu kommen, die es in einer anderen Gruppe eindeutig nicht hätte. Außer die Dutch Mambas sind in der Besetzung mit ein paar Amis da, wie sie es beim Adria Bowl waren. Dann nehme ich das zurück. Aber in der gewohnten Besetzung würden sie in einer anderen Gruppe wahrscheinlich nicht mithalten können. Gerade auch London Fire, zweites Team von London Smoke, Fenris, Dijon, Burg und Stuttgart Scorpions haben eigentlich mit den Playoffs meiner Meinung nach nichts zu tun.
Nee, stimme ich dir zu. Das ist ein bisschen eine glückliche Auslösung für wer auch immer dann in dieser Gruppe auf Platz 2 landet, meiner Meinung nach. Hinter den Wanderers diese Gruppe sehr stark dominieren werden.
Ich muss aber sagen, dass ich generell finde, dass es dieses Jahr ein paar Gruppen gibt, wo durchaus nicht die ganz hohen Kaliber um die oberen Plätze spielen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, also Waldorf hat letztes Jahr gewonnen, da habt ihr natürlich recht. weil tatsächlich, wir werden, glaube ich, unten nochmal dazukommen, es gibt einige Hochkaräter, definitiv, aber es fehlen auch wieder ein paar. Also ich glaube, das ist eine sehr offene Competition. Wir haben über die Dutch Mambas als Platz 2 gesprochen. London Fire als zweites Team von London Smoke, sicherlich ein gutes Team. Sicherlich ein Team, was gegen viele sehr competen kann, gerade in dieser kurzen Spielzeit, die ja beim Big Ball immer besonders ist. Das heißt, da ist jeder Fehler, jedes Big Play, was Offense wie Defense macht, doppelt wertvoll. Und kann Spiele halt dann wirklich kippen, weil selbst ein Top-Team dann, wenn sie mal einen Pick-6 geworfen haben, 12 Punkten erstmal hinterherrennen muss. So. Also das muss man auch dann schaffen. Fenris Dijon ist ein französisches Team, ist auch jahrelang jetzt beim Big Bowl dabei, spielt ungefähr immer zwischen diesen Platz 3 und 4 in ihrer Gruppe. Ich glaube, sie haben es einmal unter die Top 16 geschafft, das ist aber schon ewig her. Burg und Stuttgart Scorpions. Burg, Fun-Team aus Würzburg, Regensburg und
Augsburg.
Augsburg,
genau. Augsburg eigentlich initiiert, also ich würde sogar Augsburg zuerst nennen.
Augsburg, und Würzburg. Genau. Denke ich, werden da eher den Fun in den Vordergrund stellen. Über Stuttgart haben wir eben gesprochen. Ich würde, glaube ich, relativ selbstbewusst sagen, ich glaube, wir könnten diesen Stand auch am Samstagabend genauso sehen, wie er jetzt da eingetragen ist.
Ja, Burg, mal schauen. Burg wird auch wieder mit sehr vielen Frauen spielen, sehr wahrscheinlich, wird sehr wieder durchmischt sein.
Du meinst, dass die dann den letzten Platz einnehmen?
Das weiß ich nicht, aber es könnte sein.
Genau.
Wir schauen in Gruppe B.
Ja, haben wir, glaube ich, auch wieder ein extrem etabliertes, sehr starkes Team, was hier definitiv das Ziel hat, den Big Bowl zu gewinnen. Haben sie, glaube ich, noch nie, waren oft natürlich nah dran, sind bei vielen internationalen Turnieren meistens Richtung Finale unterwegs. Ihr zweites Team spielt in Gruppe A, London Smoke eben Gruppenkopf der Gruppe B. Vor den Ninjas, auch schon fast traditionell ein japanisches Team beim Big Bowl. Die letzten Jahre, wir hatten vorhin überlegt, Riverside Gamblers, dieses Jahr Ninja. Ob das die gleichen Leute sind oder nicht, wissen wir nicht. Wenn's
gute
Richtung,
Hüften und gute Dip-Moves werden wir hoffentlich auf jeden Fall wieder sehen.
Ich wollte gerade sagen, wenn es in Richtung Abordnung japanische Nationalmannschaft geht, dann sind die definitiv kompetitiv und dann sind die definitiven Anwärter auf die oberen Plätze.
Stehen hier ja auch über den KK Blizzards gelistet.
Eben.
Also von ist ja schon mal eine kleine Ansage so ein bisschen, finde ich.
Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die auf jeden Fall Spaß machen zuzuschauen, weil in Japan ja auch ein bisschen anders gespielt wird. Wie du sagst, sehr gerne auch mit Runs und ein bisschen tricky. Genau, KK Blizzards habt ihr angesprochen schon, sind der dritte Spot in der Gruppe. Ich meine, wir haben letztes Wochenende sie gesehen, wenn sie so spielen in der Offense, fast fehlerlos sind die definitiven Kandidaten, dass die in dieser Gruppe auch Richtung Top 16 sich qualifizieren können.
Und diese drei Teams machen, glaube ich, auch die oberen beiden Plätze in dieser Gruppe unter sich aus.
Bin ich ganz bei dir, ja.
Dahinter
Victoria,
kommt die Victoria Park Panthers, die waren letztes Jahr da, sind auch fast immer da. Genau, sind letztes Jahr, glaube ich, Vierter in der Gruppe geworden oder auf jeden Fall nicht oben mit reingerutscht.
Ich kann mich daran erinnern, dass sie in der Vergangenheit oft eben diese Finalspiele des mittleren Brackets gespielt haben, 17, 18, 19, dass so die Platzierungen waren, eben Dritter in der Gruppe und dann aber quasi unter den Dritten und Vierten zu den Besseren gehörten.
Dann Duisburg Dragons, aber mit dem Zusatz 22er.
Das zweite Team. Erklären. Genau, diese wurden 2022 gegründet, das zweite Team der Duisburg Dragons. Deswegen ist das Team, was in der Regionalliga NRW spielt, glaube ich.
Okay, und dann auch die OG Foot Gang, das ist ein zusammengewürfeltes Team. Die haben heute nochmal auf Instagram gepostet, wenn jemand noch mitspielen möchte beim Big Bowl. Die haben noch zwei Spots im Roster anscheinend frei. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr denen auf Instagram schreiben. Dann könnt ihr vielleicht noch rein. Vielleicht haben sie mittlerweile auch. Leute, ich habe es nur gerade eben vor einer halben Stunde
gesehen. Ich glaube, daran wird es beim Big Bowl nie scheitern. Findest du immer, die Personen. Ja. Genau, Gruppe C wird angeführt wieder von einem deutschen Team, die Mainz Legendaries, auch traditionell eigentlich immer sehr, sehr stark beim Big Bowl, schon sehr, sehr viele gute Platzierungen geholt. Den liegt zumindest in der Vergangenheit auch diese kurze Spielzeit immer sehr gut, weil sie da taktisch sehr gut mit umgehen, finde ich, haben sie immer schon gemacht. Mit Molosses auf 2, auch die ein Team, was viel international unterwegs ist, extrem stark ist, auch viel dieser kleineren Turniere, also spielzeitmäßig spielt, also King Bowl kennen sie, Pink Bowl haben sie schon gespielt, also die sind sicherlich auch nicht unerfahren, was es heißt, bei 2x12 Minuten zu spielen, sind für mich die zwei Favoriten in dieser Gruppe und beides auch Teams, die Richtung Halbfinale auf jeden Fall nicht zu vergessen sind.
Ja, dann dahinter Team Ukraine. Ich habe die Damen-Nationalmannschaft von Team Ukraine schon öfter mal spielen sehen. Die Herren, glaube ich, waren noch nie beim Big Bowl. Ihr könnt mich da jetzt gerne korrigieren. Bin mal gespannt, was die so drauf haben. Sehe ich auch, wenn ich jetzt raten müsste, hinter den beiden Teams, aber könnten Platz 3 in dieser Gruppe definitiv belegen und dann auch recht weit, glaube ich, in diesem Dreier-Bracket weit kommen.
Ja.
Dahinter die Příbram Bobcats aus Tschechien. Ein Team, wo ich auch die Herren schlecht einschätzen kann, wo ich auch die Damen mehr kenne.
Ja, die Herren sind tschechischer Serienmeister.
Oh, okay.
Und in ihrer besten Besetzung, da haben sie einige sehr erfahrene Spieler, die schon ein bisschen aufs gehobenere Alter zugehen, aber immer noch sehr, sehr stark spielen. Da können sie tatsächlich auf Champions Bowl Niveau spielen, wo sie auch regelmäßig teilnehmen.
Okay.
Sie haben aber auch ein sehr gutes Jugendteam. Lasse, du erinnerst dich, Adria Bowl vor 2 Jahren oder vor einem Jahr haben wir gegen im Prinzip einen Mix aus ihrem Jugend- und ihrem Herrenteam gespielt. Ich glaube, dass sie vielleicht eher in dieser Besetzung kommen werden, aber auch da können sie tatsächlich mithalten, in der Gruppe wahrscheinlich nicht. Dafür sind die Mainzer und Molosses zu stark. Aber gerade für das dritte Bracket für mich eindeutig ein Kandidat.
Ja, sind ja bekannt geworden, dass sie quasi in einem Jahr Champions Bowl und Leisure Division Adria Bowl spielen. Aber genau dazwischen stehen sie auch. Du kannst sie in beiden Formen erwischen. Und ich glaube, deswegen wird es interessant zu sehen sein. Ich denke aber, dass sie auf jeden Fall über den Dortmund Giants und den Black Forest Hedgehogs stehen werden. Die Hedgehogs, über die haben wir heute schon gesprochen, die Giants auch. Sind, glaube ich, beides Teams, die auch jedes Jahr dabei sind, aber werden sich in der Gruppe, glaube ich, schwer tun.
Die werden auch wahrscheinlich in dieser Reihenfolge hier stehen. Mal sehen, wo sich dann Team Ukraine da einordnet. Ich würde sagen, wenn man die Gruppe sich so anschaut, die oberen beiden spielen das unter sich aus, dann der Rest bleibt in der Reihenfolge so und Team Ukraine kann sich auf Platz 3 bis 5 wahrscheinlich überall einordnen.
Genau, bei der nächsten Gruppe, da müsst ihr mir jetzt helfen. Vielleicht kannst du, Josh, wenn du dich darauf vorbereitet hast, schon ein bisschen was zu sagen. Ich finde, es ist eine wahnsinnig spannende Gruppe, über die ich aber nicht viel sagen kann, weil die Top-Spots zwar vom Namen her was versprechen, aber wir nicht wissen, was kommt. Wir haben Heroes Latino aus wahrscheinlich einem mexikanischen Zusammenschluss, wo wir nicht wissen, die sind auf 1 gesetzt. Das heißt, wenn da jemand was weiß und da kommt eine Auswahl, die, keine Ahnung, Said als Nationaltrainer, der in Deutschland jetzt ansässig ist, zusammenholt.
Das wäre Bootcamp.
Das ist Bootcamp, genau.
Das wäre Bootcamp, okay. Dann ist das was anderes, als das eine Fun-Truppe.
Lasse du zuerst, bitte.
Sie stehen auf 1 in der Gruppe, obwohl sie letztes Jahr nicht da waren. Deswegen.
Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich Benny über Said weiß, wer da kommt. Davon gehe ich aus.
Ich glaube auch.
Das heißt, ich glaube auch, das Bootcamp ist ja ein Team, was tatsächlich in einem Bootcamp zusammengestellt wird. Also eine Art Kurs oder ja, Black Football Bootcamp, das eben der Nationaltrainer Said Salazar anbietet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Heroes Latinos ähnlich wie die, wie hießen sie, gegen die wir am Adria Bowl gespielt haben, Lasse, die Mexikaner. Nein, nicht, das war nicht die Quetzals, sondern sie hieß, sie haben sich anders genannt. Das weiß ich gerade auch nicht genau. U-Flag Mexiko. Und dass das auch eine Art All-Star-Team aus einer der Ligen in Mexiko sein kann. Dahinter Swedish Moose. Ich gehe davon aus, dass das 70% der schwedischen Nationalmannschaft ist, mit vielleicht ein paar Ergänzungsspielern. Die werden ziemlich sicher vorne die Plätze unter sich ausmachen. Dahinter die Badener Greifs und Augsburg Lions, zwei deutsche Teams, die ich am Big Bowl auf einem sehr ähnlichen Level sehe. Ich glaube, dass beide Teams mit einer Mischung aus ersten und zweiten Team auftauchen werden.
Okay.
Die Augsburg Lions, wir haben schon drüber gesprochen, einige ihrer Spieler und Spielerinnen werden wahrscheinlich auch bei Burg spielen. Die Badener Greifs hatten, glaube ich, schon angedeutet, als wir das Interview mit ihnen für unsere Teamvorstellung geführt haben, dass sie auf internationale Turniere eben mit einem Mix fahren wollen, um neuen und jungen Spielern diese Chance zu geben. Deswegen erwarte ich nicht ihren vollen Liga-1-Kader. Bei den Augsburg Lions bin ich mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz sind das, glaube ich, beides Teams, die, wenn sie in einer mehr als okayen Besetzung da sind, auch mit einem schwedischen Nationalteam mithalten können.
Also ich hätte jetzt gesagt,
zu den Big Bowl-Bedingungen mit Running Clock und 2x12 Minuten.
Also Augsburg in Finaltagsform letzten Jahr, vorletzten Jahr, sehe ich da definitiv um den zweiten Platz kämpfen. Ich bin halt gespannt, mit was sie da hinfahren, weil Big Bowl, je nachdem, entweder fährst du mit der vollen Kapelle oder du nimmst es als Spaßturnier. Das wird hier sich zeigen.
Also ich gehe stark davon aus, dass die Lions hier nicht Vollgas spielen. Genau, sonst, sie stehen auch auf Platz 4. Sie waren auch letztes Jahr mit einer Mischung da. Vollgas haben sie, glaube ich, am Big Bowl noch nie gemacht.
Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Josh. Das ist eure Gruppe. Ihr spielt ja mit den Munich Sparrows quasi in der Gruppe. Wo seht ihr euch? Was ist euer Ziel für dieses Wochenende? Ich weiß jetzt nicht, mit was für einer Truppe ihr als Mixed hinfahrt. Was habt ihr euch vorgenommen?
Ja, also ich würde sagen, unser Team ist im Prinzip 60-70% unser zweites Team, also das Team von Lasse und mir. Ein bisschen aufgefüllt und unterstützt von Spielern und Spielerinnen aus unserem dritten und vierten Team und auch Damen. Und hier, wir sehen das Ganze vor allem als Fun-Turnier. Wir wollen natürlich immer unsere beste Leistung bringen. Wir setzen jetzt aber keinen Anspruch, in die Playoffs zu kommen. Nichtsdestotrotz wollen wir vor allem allen Spielern die Möglichkeit geben, aber auch angreifen. Ich glaube, Lasse, es ist ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Dort waren wir in einer ähnlichen Besetzung da. Du hast da in Team 1 gespielt, aber in Team 2 waren wir eben auch ein bisschen durchmischt. Ich würde sagen, wir sind dieses Jahr vielleicht sogar ein bisschen besser aufgestellt als letztes Jahr. Also dritte oder vierte Platz wäre, glaube ich, mein Ziel, dass wir da auf jeden Fall am ersten Tag auch ein paar Spiele gewinnen und dann schauen wir, was geht.
Genau, die Gruppe ist aber hart. Um die Gruppe zu vervollständigen, kommt noch das U17-Jugendteam, was wahrscheinlich auch schon am Freitag dann gespielt haben wird, oder was sicher schon am Freitag gespielt haben wird. Team Ukraine kommt damit dazu mit ihrer Jugendauswahl. Athletisch wahrscheinlich ein starkes Team. Mal sehen, wie sie sich dann gegen erwachsene und vor allen Dingen schon sehr erfahrene Teams schlagen werden.
Ja.
Kommen wir zur Gruppe E.
Genau, Gruppe E wird angeführt von einem Team, was auch, glaube ich, seit Jahren immer beim Big Boy mit dabei ist. Die HK Jenas, früher immer eines der Anwärter auf die Top-8-Plätze. Die letzten Jahre haben sie so ein bisschen ihrer absoluten Peak-Performance verloren. In dieser Gruppe definitiv aber ein Anwärter auf die Top-16-Plätze oder in dem Fall auf die ersten zwei. Angeführt von, ich glaube, Cliff Dunkers heißt er, ne? Christian ist sein Vater. Ich meine, ist super erfahrener Quarterback, hat oft ein, zwei wirklich schnelle Receiver in seinem Team. Ich denke, dass die hier auch wieder gerade an einem Samstag sehr, sehr gut aufspielen werden, wenn sie denn mit diesem Team da sind. Es gab auch Jahre, wo sie so gemeldet waren und dann kamen sie mit ihrem zweiten Team. In dem Jahre wahrscheinlich nicht, weil auch zum zweiten Team kommen wir noch. Von daher neben dem zweiten gesetzten Team hier, Ljubljana Frogs, über die wir, glaube ich, die letzten internationalen Previews häufiger gesprochen haben, die zwei Anwärter, weil bei Ljubljana ist es wirklich so, kriegen wir die Adria Bowl Champions oder kriegen wir die, die jetzt beim Kopenhagen Bowl ein bisschen ja, Lehrgeld zahlen, ist übertrieben, sagen müssen. Also aber trotzdem sicherlich.
Aber ich sage auch, Teams. Das Team vom Kopenhagen Bowl spielt hier um die ersten beiden Plätze in dieser Gruppe mit.
Ja, klar. Aber ist die Frage, definitiv. Spielen sie ums Finale oder spielen sie um die Top 16?
Also, ich sage, sie könnten schon um Halbfinale spielen.
Also ich weiß es tatsächlich nicht, in welcher Besetzung sie da sind, aber ich persönlich gehe davon aus, dass wieder Vince Marchi werfen wird, der auch beim Kopenhagen Bowl dabei war. Und dass einige von den Spielern, die an beiden Turnieren dabei waren, auch dabei sein werden. Für mich die Ljubljana Frogs, wahrscheinlich sehe ich sie sogar vor den Hyenas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ums Halbfinale mitspielen können.
Ja, also ich würde sie grundsätzlich auch wahrscheinlich vor die Hyenas setzen. Also da bin ich ganz bei dir. Sowohl in der Kopenhagen-Besetzung als auch in der Adria-Bowl-Besetzung. Und wenn sie in der Richtung sind, denke ich auch, dass sie in dem Matchup gewinnen würden. Die Duisburg Dragons, ja, den letztjährigen, vorletztjährigen Duisburg Dragons, hätte ich tatsächlich zugetraut, sie vielleicht ein bisschen zu ärgern, so wie sie dieses Jahr in der ersten Liga auftreten, wird es wahrscheinlich verdammt schwierig, hier mitzuspielen. Tun sich ja sehr, sehr schwer, nachdem eben Malik weg war oder ist, da Fuß zu fassen. Sie spielen immer noch guten Flag-Football. Ich denke auch, dass sie hier nicht ans Ende der Gruppe rutschen werden, sondern sich schon um diesen dritten, vierten Platz betteln, aber nach oben hin nicht angreifen können. Gerade auch, weil Amsterdam, ich weiß nicht ganz genau, bei den ein oder anderen Turnieren jetzt auch nicht unfassbar schlecht aufgetreten ist. Also ich glaube, da könnte es ein Matchup auf Augenhöhe geben.
Okay, Amsterdam kann ich leider gar nichts zu sagen. Ich kann nur noch was sagen zu Ilmenau und Heidelberg, die Gruppe komplettieren. Für mich Heidelberg wird hier wahrscheinlich auch, Heidelberg hat auch ein zweites Team, vielleicht auch mit einem kleinen Mixer sein. Trotzdem sehe ich sie ein bisschen stärker als Ilmenau. Es sei denn, Ilmenau hat ganz viele Spieler, die dort gerade nicht spielen und da nur mal gespielt haben. Weil dann könnte Ilmenau gut sein, sonst glaube ich nicht. Ja.
Nee, ich denke, dass du schon recht hast, dass Ilmenau hier eher den sechsten Platz einnehmen wird. Heidelberg, die ja auch dieses Jahr wirklich, wir haben vorhin über sie gesprochen, in der DFF 2 gute Saison spielen, die schlagen können und vielleicht sogar die Chance haben, da sich sogar Richtung Platz 4 und Platz 3 zu bewegen. Ich glaube, hinter den ersten zwei Plätzen, die für mich recht fest sind, ist es tatsächlich sehr, sehr spannend. Gruppe F haben wir wieder Teams aus verschiedensten Ländern. Wir haben die Dunboyne Wildcats, ein irisches Team. Jetzt bin ich gespannt, ob das wieder die gleichen Iren sind.
Dann ist es, glaube ich, der fünfte Name, mit dem sie auftreten.
Die unfassbar kreativ sind mit ihren Namen. Ich glaube, es gibt kein Team, was dann so viele verschiedene Namen schon hatte. Wenn das die sind, dann sind sie auf jeden Fall gut. ich denke aber generell, in Irland wird es nicht so viele Flag-Footballer geben. Ich gehe stark davon aus, dass einige der Leute da spielen werden. Und dementsprechend sie auch in dieser Gruppe, wenn man sich die Gegner anschaut, auf jeden Fall um die Top-Plätze dieser Gruppe spielen und auch um die Top 16. Bootcamp aus Mexiko, haben wir gesagt, wird sich aus einem Bootcamp eben zusammenstellen. Ich denke, auf jeden Fall ein Team, was nicht Niveau der mexikanischen Nationalmannschaft hat, aber sicherlich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie sie letztes Jahr performt haben, aber sie definitiv um die ersten zwei Plätze auch in dieser Gruppe mitspielen.
Definitiv.
Aber und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich sehr spannend finde. Wir hier noch zwei, also ein Team auf jeden Fall, wenn nicht sogar zwei Teams haben, die an einem ganz, ganz guten Tag da mit reinhalten können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also Düsseldorf spielt zum ersten Mal dieses Jahr dann mit ihrem neuen Quarterback in wahrscheinlich Erstligabesetzung. Dann auch, ich könnte mir vorstellen, dass sie hier auch ein Zeichen setzen wollen, so ähnlich wie sie das in der ersten Liga auch tun. Deswegen die sich auch auf jeden Fall in der Contention um die ersten zwei Plätze in der Gruppe. Und Regensburg Phoenix, nicht ganz auf dem Niveau wie Düsseldorf. Ich habe es jetzt spielen gesehen. Gerade die Offense macht mir da vielleicht einen kleinen Strich durch die Rechnung. Trotzdem, wenn die Offense gut klickt, die Defense hat in jedem Spiel einen Stop drin, dem oft schon ausreicht. Also vielleicht hat auch Regensburg da was mitzureden in der Contention um die ersten beiden Plätze.
Ich will es nicht ausschließen. Ansonsten sind sie natürlich eines der Teams, die auf jeden Fall hier Platz 3 oder 4 einnehmen werden. Fox aus Frankreich sagt mir was im Setting Big Bowl, aber ich glaube, zu denen können wir nicht viel sagen. Die Frankfurt Purple Stars sind ja das Flag-Football-Team der Frankfurt Galaxy, Frankfurt Universe, wie auch immer, was jetzt da aufgebaut wird, was auch, glaube ich, sich weiterentwickelt. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen. Ich denke aber in der Gruppe wird es mehr als Platz 5 sicherlich nicht. Das würde mich extrem überraschen. aber für die natürlich auch eine recht kurze Anreise. Das nehmen sie gerne mit. Es ist, glaube ich, eine tolle Erfahrung, einfach das Ganze auf dem Niveau spielen zu dürfen gegen die unterschiedlichsten Teams und hilft ihnen auf jeden Fall, sich weiterzuentwickeln. Ja, Gruppe G, dann auch wieder eine Gruppe, die aus meiner Sicht sich relativ einfach setzt bezüglich der Top-Platzierungen. Definitiv. Wir haben die Münich Spatzen als Gruppenkopf, letztes Jahr Dritter, auch spielen dieses Jahr wieder eine gute DFFL-Saison, haben in Kopenhagen, finde ich, sich gut verkauft, auch wenn die Platzierung das nicht sagt. Wenn sie ungefähr auf dem Niveau spielen, werden sie und auf die ersten zwei Plätze der Gruppe kommen.
Und ich glaube, wir können hier auch spoilern für alle, die es hören, die wollen ja auch ein bisschen was hören. Können wir schon sagen, dass sie auch in einer recht guten Besetzung vor Ort da sein werden.
Genau,
nicht mit
also
allen Waffen vielleicht, aber mit sehr, sehr viel.
Genau, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall Ziel, wieder unter die Top 5, Top 6 zu kommen, Richtung Halbfinale sich zu entwickeln. Ist auf jeden Fall drin. Gleiches gilt für die Legiano Frogs, die ja in Kopenhagen sehr, sehr stark aufgespielt haben, mit dem italienischen Nationalteam mithalten konnten. Das wird hier auch wieder passieren. Es wird das internationale, mittlerweile schon Traditionsduell geben, ja. Spatzen gegen,
Tim
gegen
sich
Arona, Legiano, wie auch immer. ich glaube, das wird in dem Fall entscheiden, wer Gruppensieger wird. Ich denke, beide kommen weiter. Mhm. Dahinter für mich extrem spannend die Kelkheim Young Guns. Wir haben schon viel über die Jugendarbeit gesprochen in Kelkheim. Sie haben extrem viele gute Spieler in den jungen Jahren, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, sehr, sehr lange schon spielen. Ich denke nicht, dass sie die Top-2-Plätze erreichen, aber ich glaube, dass sie wirklich in der Gruppe als junges Team hier um Platz 3, 4 mitspielen, gegen unter anderem gut aufgelegte Nürnberger. Wir haben über sie gesprochen, ihren Platz im Final 8 haben sie jetzt verspielt am Wochenende, spielen aber trotzdem eine sehr gute Saison und finde ich, können hier beim Big Bowl auf jeden Fall um die mittleren Plätze da mithalten.
Ich glaube, deren Ziel wird hier in dieser Gruppe Platz 3 sein, gegen Kelkheim zu gewinnen und dann auch vielleicht gegen Nuola zu gewinnen, die wo ich nicht weiß, wer mitspielt, deswegen glaube ich, gehen wir über die recht schnell drüber. Außer du
mich
weißt
wundert, ich weiß nichts, nein, mich wundert tatsächlich, dass Nuola eine deutsche Flagge hat, weil ich dachte, also die letzten Jahre war es so, dass Nuola als Sponsor, glaube ich, mein Team geschickt hat mit witzigen Trikots, mit irgendwie welchen verrückten Outfits. So, ich glaube, bei den Damen haben wir auch ein Nuola-Dirndl-Team oder so. Mhm. Das wäre so diese Sache, die Sponsoren Trikots machen, Werbung, haben irgendeine Fan-Truppe. Deswegen hätte ich jetzt hier eher eine britische oder irgendwas Flagge erwartet. Ich weiß auch nicht, wer da kommt. Ich denke aber nicht, dass da jetzt die Nationalmannschaft kommt mit Nuola-Backflippers, sondern
das wird nicht passieren, nein.
Eher ein Team, was sich da unten einordnet, genau wie die Hyenas 2. Wir haben gesagt, cool, dass sie ein zweites Team haben, aber die werden nicht kompetitiv sein. Das sehe ich nicht.
Okay, dann kommen wir als letztes in Gruppe H, die auch direkt mit einer Alliteration anfängt. In Gruppe H wird angeführt von den Hammers aus Portugal. Ein Team, das letztes Jahr nicht da war, wie ich glaube, aber an 1 gesetzt in der Gruppe. Deswegen auch hier eben ähnlich wie vorhin der Punkt bei den Heroes Latinos. Benny wird schon wissen, wer da kommt,
ja,
und dass sie nicht so schlecht sind.
Ich habe da eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, es kann komplett falsch liegen. Wir haben über Vince Machi gesprochen, der ja vielleicht schon als Quarterback eh da ist, der Benny gut kennt und der ja auch Nationaltrainer der Portugiesen ist.
Ah.
Ich will nicht ausschließen, dass das ein großer Teil der portugiesischen Nationalmannschaft ist, die ja auch jetzt schon im Aufbau ist, die sich hier von mir aus unter dem Namen Hammers gemeldet haben.
Aber die Hammers sind ein Team aus Porto,
okay,
die 7-mal nationaler Champion geworden sind aus Portugal und 2-mal Women's Champion.
Dann entweder ist es dann dieses Team oder sie sind unter diesem Namen gemeldet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass über diese Connections Benny weiß, dass das ein ganz gutes Team ist. Sonst setzt du die nicht auf 1.
Hat meine schnelle Big Bowl-Recherche ergeben und sie haben auch schon Instagram-Posts gemacht über den Big Bowl, dass sie da sein werden. Bin ich mal gespannt. Den portugiesischen Champion mal da zu haben, hat man vielleicht auch mal so ein bisschen den Vergleich, wie es in, weil spanische Teams sieht man recht oft, portugiesische nicht so oft, finde ich.
Nein, das definitiv. Ein Team, was man oft sieht, was immer beim Big Bowl dabei ist,
was auch wichtig ist für den Big Bowl.
Gehört dazu, ist natürlich Kali Kaku. Man wird sie auf dem Feld erkennen mit ihren rosa Trikots, mit ihrem Schlachtruf.
Genau, mit ihrem Schrei.
Genau, also das Tradition. Waren auch
die
schon
auch
im Finale.
Immer in der Turnhalle schlafen.
Genau, waren auch schon im Finale beim Big Bowl, werden auch dieses Jahr wieder ein starkes Team sein, denke ich.
Am ersten Tag auf jeden Fall.
Vor allem, weil es die anderen französischen Teams nicht gibt. Also Sphinx dieses Jahr nicht dabei. Grenoble ist nicht dabei, also
genau,
wir haben Molosses.
Es gab nur noch Molosses
ja.
Und sonst Fox und Fenris, die man aber nicht
das heißt,
auf dem Niveau einschätzen
die
kann.
Die können aus ein paar Spielern rekrutieren, Kali Kaku ja ein Zusammenschluss, ein Fun-Team mehr oder weniger, was aber oft viele Nationalspieler hat, also die sind echt gut. Kornwestheim hatten wir heute auch schon in der Folge, haben meiner Meinung nach ein bisschen Glück mit ihrer Gruppe. Da können sie nämlich definitiv um Platz 3 spielen,
ja.
Weil Istanbul ist für mich eine komplette Wildcard. Keine Ahnung, was in der Türkei an Flag Football passiert. Ich finde es
also
super cool.
Weiß, dass in der Türkei viel Damen-Flag Football gespielt wurde, da auch das Uni-Programm zum Beispiel recht gut war. Bei den Herren habe ich gar keine Ahnung.
Ja. Nee, deswegen, ich glaube, das ist eine Überraschung. Ich denke trotzdem, dass Istanbul vermutlich, wenn sie da eine Auswahl schicken, besser sein werden als die Eberswalde Rangers. Haben auch mal die FFL gespielt, sind seit Jahren ein Berliner Team, was glaube ich, sehr, sehr viel macht, sehr, sehr mit Herzblut dabei ist, aber jetzt nie so die absolute Leistungsspitze erreicht hat. Und die Black Forest Lumberjacks sind nicht die Black Forest Hedgehogs.
Ja.
aber denke ich auch
Freiburg.
Auch ein Team, was denke ich, hier den Fun in den Vordergrund stellen wird.
Genau.
So, ich
dann
glaube,
lass
wir können,
uns noch mal kurz 5, 6 Namen, die wir so vielleicht Halbfinale und höher einschätzen.
Ja, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt.
Ja, Waldorf, London auf jeden Fall. Für mich auch Ninja und Kelkheim Lizards, könnte man beide mit reinnehmen. Die Swedish Moose auf jeden Fall auch. Heroes Latinos kann ich nicht sagen. Ljubljana Frogs. Und dann die Spatzen und Düsseldorf vielleicht auch.
Ja,
und
also
und Kalikakund Hammers muss man vielleicht auch sagen.
Jetzt hast du nicht 4 Namen gesagt, sondern mehrere. Ich würde jetzt einfach mal 4 Teams sagen, die ich als Halbfinaltipp sehen würde.
Ja, das mache ich auch nochmal dann.
Vorausgesetzt, natürlich, ich habe mir den Baum nicht angeguckt. Es kann gut sein, dass sie sich vorher rauskicken.
Ja.
Ich sage, die Wanderers sind für mich Titelfavorit dieses Jahr mit London Smoke. Die 2 Teams sehe ich fast am besten vorne. Dann würde ich noch in den Ring schmeißen als weiteres Team Kalikaku, weil die beim Big Ball immer gut spielen. Und dann als 4. Halbfinalteam sag ich die Ljubljana Frogs, weil sie wieder zusammenspielen. Und dahinter, ja, so als Edge-Kandidat die Munich-Spatzen, die auf jeden Fall sehr, sehr stark sein können. Und die Heroes Latino, weil vielleicht weiß Benny mehr und da kommt richtig starke Mexikaner.
Ich stimme dir zu bei Waldorf und bei Ljubljana. Ich würde eher sagen, Molosses als Kalikaku, glaube ich.
Die habe ich vergessen. Sorry, ja, natürlich. Die habe ich überlesen.
So wäre jetzt vielleicht meine Einschätzung gewesen. Und als 4. Team nehme ich jetzt, weil ich hoffe einfach, dass Portugal eine richtig coole Nationalliga hat, sage einfach die Hammers aus Portugal. Als Bold Prediction.
Dann würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Sprung zu den Damen.
Ja.
Wo wir dieses Jahr, glaube ich, bevor wir ganz kurz über die Gruppen gehen, sagen können, ich glaube, die Chancen standen noch nie so gut, dass ein deutsches Team dieses Turnier gewinnt. Ich weiß, es gab Jahre, da hat die deutsche Nationalmannschaft da gespielt, stand auch zweimal im Finale. Da kann ich mich noch dran erinnern, da hat Steffi Thiele noch geworfen. Das war auf jeden Fall immer sehr, sehr knapp am Ende gegen die Österreicher. Die dieses Jahr nicht da, Israelis nicht da. Von daher glaube ich tatsächlich...
Frankreich nicht da, außer...
Frankreich nicht da, genau.
Also.
Auch die Briten nicht mit ihren Top-Teams, die zumindest auf dem Papier nicht die Top-Teams. Von daher sehe ich durchaus eine Option, hier ein deutsches Team vorne zu sehen, haben dementsprechend mit Blick auf Gruppe A mit 5 Teams gleich 3 deutsche Teams, Gruppenkopf in dem Falle Mind Fusion, es ist, wie wir es gesagt hatten, bei den Waldorf Wanderers auch,
genau.
Die sind Gruppenkopf aufgrund der Spielzeit, auch die sollen frühzeitig durch sein, damit sie helfen können, das ist das Team der Wanderers Ladies, ehemals jetzt Mind Fusion.
Genau, da spielt und jetzt noch die Purple Stars, sind noch mit der Mitte und die Frankfurt Rockets.
Genau, richtig. Und ja, aber dahinter schon 2 Teams, die, wenn sie einen guten Tag erwischen, tatsächlich hier um die Halbfinalplätze mitspielen. Kelkheim Lizards spielen eine richtig starke DFFLF-Saison. Die Augsburg Lions als zweifacher deutscher Meister auch hier definitiv das Team, was meiner Meinung nach, also die 2 Teams werden um die ersten 2. Ich weiß nicht, ob das System da das gleiche ist, aber
also
um
die ersten 2 kommen weiter,
spielen.
Ja.
Genau, also dann die 2 Teams sehe ich vorne, weil ich zu den Japanern gar nichts sagen kann,
und dann kommt
jetzt
die
beiden meine Flagge hat.
2 der 3 besten Gruppendritten kommen noch weiter.
Ja.
Genau. Also genau, Japanerinnen können klein und quillig sein, was manchmal deutschen Teams, gerade vor allen Dingen deutschen Teams, die nicht so viel mit WQB, mit Run und so viel zu tun haben, könnte das auf jeden Fall ein Problem sein. Misfits ist eine Wundertüte. Sie haben keine Flagge hier. Ich gehe davon aus, dass es Britinnen sein werden. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Wie du sagst, meiner Meinung nach hat Mind Fusion hier eine ganz, ganz harte Gruppe erwischt. Ich könnte mir hier durchaus vorstellen, dass hier die Gastgeberinnen ohne Sieg aus dieser Gruppe rausgehen.
Ist auf jeden Fall möglich. Ist tatsächlich vorausgesetzt, dass das Ranking einigermaßen stimmt zu den Teams, die wir kennen, hier so ein bisschen unglücklich gelaufen ist, weil wir kommen zu Gruppe 2 oder Gruppe B,
ja.
Da die beiden top gesetzten Teams auch deutsche Teams, die Southern Sparkles und die Thunder Lightnings, zwei Teams, die definitiv nicht schlecht sind, zumindest die Southern Sparkles haben dieses Jahr schon einige wirklich gute Ergebnisse eingefahren, aber spielen natürlich nicht auf dem Niveau wie die Lions und die Lizards.
Und die Thunder Lightnings, muss man sagen, sind wirklich nochmal mindestens eine Klasse darunter. In der zweiten Liga habe ich dieses Jahr spielen sehen. Die werden in dieser Gruppe sehr wahrscheinlich auch ohne Sieg rausgehen. Die haben sind einfach noch zu jung dafür gegründet. Ich sehe hier die drei Teams, die da drunter stehen, alle drei stärker als die beiden deutschen Teams.
Genau, weil hier sind tatsächlich Teams, die absolute Wildcards sind, unter denen wir überhaupt nichts uns vorstellen können.
Ja.
Bei den Nola Dirndls kann eine absolute Mädels-Fun-Truppe sein, bis hin zu der britischen Nationalmannschaft. Also das kann alles sein. Ähnlich bei den Heroes Latinos. Ich weiß, Diana Flores, oder heißt sie, oder? Ja.
So heißt sie, ja.
Die hat schon beim Big Ball gespielt. Ja. Also von daher ist nicht auszuschließen, dass sie da ist, wenn sie mit den Heroes Latinos spielt, sind die natürlich Titelanwärter.
Auf jeden Fall.
Kann aber auch sein, dass die keine Ahnung, irgendwie eine Fantruppe sind und da unten drunter stehen. Ich glaube, da können wir jetzt lustiges Rumraten machen. Ich glaube, es wird spannend sein, an dem Tag sich da mal hinzustellen, mal zu schauen. Morgens um 8.30 Uhr spielen die zwei mexikanischen Teams gleich direkt nebeneinander. Danach weißt du, was da auf dem Feld steht.
Sehr gut.
Und dann wissen wir auch, wie es in der Gruppe ausgeht. Genau, und dann haben wir die Gruppe C, die finde ich bis auf zwei Teams auch finde ich schwer einzuschätzen ist.
Ja gut, also Düsseldorf spielt eine solide DFFLF-Saison, spielt in der Saison, stand jetzt nicht so stark wie Kelkheim und wie Augsburg, deswegen würde ich sie vielleicht einen kleinen Ticken dahinter einordnen. Die Stuttgart Scorpions, die nicht auf dem Niveau spielen wie die drei vorher genannten deutschen Teams, übrigens kann ich sagen, wenn wir hier gerade schon so ein bisschen drüber quatschen, die Münchspatzen wollten leider auch reinkommen. Wir waren nur leider anscheinend 15 Sekunden zu spät mit unserem Damenteam. Sonst hätten wir in diesem Teilnehmerinnenfeld auch ganz gern mitgespielt. Dann haben wir die Disco Bowlers, auch komplette Überraschung. Team Ukraine habe ich schon ein paar Mal in den letzten Jahren und so immer auf dem Adria Bowl gesehen. Die sehe ich stand jetzt auf Platz 2 hinter den Düsseldorf Firecats in der Gruppe, vielleicht sogar vor den Düsseldorf Firecats, je nach Spielstärke. Die Mainz Alicorns stärker als die Stuttgart Scorpions. Dann wahrscheinlich so um Platz 3. Aber die Disco Bowlers auch hier können richtig gut sein, können nicht so gut sein. Ich weiß nicht ganz genau, was hier passiert. Deswegen, da kann, glaube ich, so ein bisschen alles passieren. Bin ich gespannt in der Gruppe, wie sich es ausgeht.
Ich finde aber das, was du gesagt hast, ist generell das zum Damenfeld, was ein bisschen über allem steht. Wenn wir jetzt zu unseren Tipps kommen, wie wir es eben auch gemacht haben, mir fällt es wahnsinnig schwierig. Ich habe gesagt, es geben gute Chancen, dass ein deutsches Team gewinnen kann. Ja, wenn deutsches Team, sage ich Kelkheim oder Augsburg. Aber wir haben zu viele Teams, zu denen wir gar keine Informationen haben und die von absoluten Titelkandidaten bis hin zu letzten Platz alles sein können. Und dann wird es wirklich wild zu guessen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir ein deutsches Finale haben. Wäre der Wahnsinn. Hatten wir bei den Damen so noch nie. Bei den Herren hatten wir es, glaube ich, auf jeden Fall schon einmal. Waldorf gegen Kelkheim. Aber das wäre wirklich richtig cool. Ich glaube aber, da müssen wir einfach die ersten Ergebnisse abwarten.
Ich glaube auch. Ich glaube, wenn wir schon noch Namen, du hast Kelkheim und Augsburg gesagt, stimme ich dir vollkommen zu. Und dann noch der Rest, was noch so dazukommt. Vielleicht Team Ukraine, vielleicht Nola Dirndls, vielleicht Disco Bowlers, vielleicht aber auch eins der beiden mexikanischen Teams oder sogar beide. Und die Japanerin auch immer nicht als Wundertüte zu vernachlässigen.
Wo wir auf jeden Fall sicher sein können, es gibt sehr viele Spiele, es wird eine sehr, sehr gute Stimmung.
Ja.
Ich würde ja grundsätzlich sagen, es wird gutes Wetter, es ist nämlich immer gutes Wetter beim Big Bowl. Jetzt sind die Voraussagen für das Wochenende tatsächlich gar nicht so gut, aber das wird nicht passieren, weil beim Big Bowl ist immer gutes Wetter.
Ich wollte gerade sagen.
Und ich glaube, alle Teams, die da sind, alle Spieler werden viel, viel Spaß haben und wie immer ein großes Flag Football Fest haben.
Genau, kommt gern auf uns zu, wenn ihr mit irgendwas, ja, also wie gesagt, wir laufen ja alle drei rum, oder Olli, du bist auch da, ne?
Mal schauen.
Josh und ich sind auf jeden Fall da. Sprecht immer gern mit uns, wir lieben es, wenn wir mit neuen Teams reden, gerade über Teams, mit die wir jetzt vielleicht nicht ganz so viel geredet haben, obwohl wir in Deutschland eigentlich die ganzen Teams schon immer recht gut kennen. Ich freue mich sehr auf das Wochenende und ja, wir hören uns dann nach dem Big Bowl wieder, wenn wir ein bisschen über die Ergebnisse und über die Geschehnisse vom Big Bowl reden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.